Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf dieser 58. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Jetzt, ganz kurz vor Weihnachten, ist es endlich Zeit für eine neue Folge. Auf der 58. Folge war zu Gast D'Angela Mugind. D'Angela ist vor allem bekannt als Miss Finance. Sie versucht, Frauen den Weg in die finanzielle Freiheit aufzuzeigen. Ihre Webseite ist in den Shownotes verlinkt und über die Webseite findet ihr dann natürlich auch alle weiteren Seiten von ihr. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen mit der Folge finanzieller Bildung. Los geht's mit der Angela Mugind.
Ja, Angela, schön bist du hier auf dem Podcast Tête-à-Tête und nimmst dir deine Ferienzeit für das.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Du bist in der Ferien, ich glaube, du hast nie gesagt, oder du hast mir vorher gesagt, du hast nicht gesagt, wo du bist, aber es ist schön warm im Gegensatz zu uns hier in der Schweiz.
Genau, ich habe nicht gesagt, dass ich in der Ferien bin, beziehungsweise jetzt habe ich gesagt, dass die Ferien anstehen und es ist mega schön warm, ich kann auch sagen, wo ich bin, in Vietnam. Aber ich habe es dir gerade vorher erklärt, auf Social Media ist es nicht so clever zu sagen, dass man live, also wenn man in der Ferien ist, weil es relativ einfach ist, halt die Adresse herauszufinden und alles. Und wenn dann niemand daheim ist und man das quasi so vor 12'000 Leuten teilt, sollte man sich überlegen, was das kann für Konsequenzen hat.
Mhm. Ja, ich glaube, das überlegt man sich teilweise gar nicht so. Je nachdem, man muss sich das selber nicht überlegen, kann man nachschauen, wo die wohnt. Aber es ist natürlich auch, wie du sagst, es ist eigentlich möglich. Ja. Vielleicht mal zum Starten. Du hast gesagt, 12'000 Leute verfolgen dich auf Instagram, aber ich denke, es gibt gleich noch ein paar Leute, die dich einfach nicht kennen. Hm? Um die mal ein bisschen einführen, wer ist Miss Finance?
Genau, mein Name ist Angela Mugind. Ich bin Mitte 30, muss ich jetzt sagen. Ich habe einen Finanzblog und Podcast. Der Podcast heisst Money Matters. Und eben Instagram, wo ich hauptsächlich als Kanal nutze. Ich habe mit dem vor 3,5 Jahren angefangen. Es ist also das Corona-Baby. Ich habe während Corona mega viel Zeit gehabt, wie wir alle. Und habe dann meine Notizen von meinen Investitionsanfängen vorgenommen und habe das Schritt für Schritt in einen Blog verwandelt. Von Anfang an ganz viel auch auf Instagram gemacht, weil meine Hauptzielgruppe Frauen ist. Und ich weiss, dass Frauen eben nicht nach dem Thema googeln, weil sie gar nicht wissen, was sie verpassen. Also hole ich sie an einem anderen Ort ab, dort, wo sie wirklich sind. Und das ist damals Instagram gewesen. Heute kann man sich fragen, ob es immer noch Instagram ist. Genau. Und habe selber nichts mit der Finanzbranche zu tun. Ich habe ursprünglich mal Buchhändlerin gelernt. Ich habe dann nicht so lange auf dem Job gearbeitet und habe in den letzten Jahren und immer noch in einem kleinen Teil arbeite ich als Direktionsassistentin. Genau, in internationalen Unternehmen eigentlich immer. Und im Finanzblog bin ich eigentlich wirklich dann schlussendlich aus meinem eigenen Bedürfnis gelandet. Weil, als ich mich damit befasst habe, hat es wie so zwei Aspekte gegeben. Der eine war, je mehr ich darüber gewusst habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass es mega wichtig wäre, dass wir alle Bescheid wissen über die Themen. Und ich habe halt vorher dann wirklich keine Ahnung also vom Investieren und so. Und anderen war wirklich so für Frauen, hat es in Deutschland, in Amerika und in Dänemark schon mega viele Sachen gegeben. Und in der Schweiz einfach nichts. Mhm. Und dann eben während Corona, ich dachte, ja gut, dann könnte man das jetzt mal ja ändern.
Ja. Money Matters könnte eigentlich auch ein Lied von 50 Cent sein oder so.
Ja, ich habe einen mega coolen Titel gefunden wegen der Zweideutigkeit, aber ich bin nicht sicher, ob das alle checken.
Ja, ja also, ja. Jetzt auch, was du gesagt hast, es ist ein sehr einschlägiger Titel. Passt sehr gut, finde ich gut gewählt. Wie kommen die meisten Frauen zu diesem Thema investieren, mit Geld umgehen, so wie du oder auf ganz andere Art? Oder? Wie passiert das?
Es ist noch schwierig zu beantworten. Ich glaube, in den letzten 2-3 Jahren hat sich viel da. Es ist jetzt im Frühling, sind es 3 Jahre her, dass das Bundesgericht entschieden hat, dass Frauen zu jedem Zeitpunkt für ihrem Leben, also nach einer Scheidung, können für sich selber aufkommen finanziell. Mhm. Und das hat sicher eine grosse Welle ausgelöst, wo dann viele Leute auf meinem Blog gelandet sind, weil es einfach Frauen in die Verantwortung geschickt hat. dass sie sich mehr um das kümmern. Rein historisch gesehen ist es wirklich so, dass man erst seit 1988 in der Schweiz als Ehefrau ohne Unterschrift vom Mann kann das Bankkonto eröffnen. Das heisst, das ist wie so ein bisschen in der Gesellschaft wahrscheinlich auch noch für eine längere Zeit normal, dass Frauen eher sich um die kurzfristige Finanzen kümmern. Das mache ich jetzt eigentlich auch mega gut und mega gerne, so Haushaltsbudget und so, die Verwaltung von der Einkäufe und so. Ja, darum ist das Langfristige wie so ein bisschen eben der Knackpunkt. Wie kommen Sie jetzt zu dem? Weil man hat es ja nie gemacht, das fehlen ein bisschen die Vorbilder. Und abgesehen von dem, dass man eben hat müssen, oder sollte jetzt das machen, ist es glaube ich schon ein bisschen Mund zu Mund. Plus halt eben viele Banken, die ein bisschen auf den Zug aufgesprungen sind, Versicherungen und andere Finanzblogs und Plattformen.
Und jetzt, wenn man mit dem anfängt, das Frau, mit welchen Themen würdest du einen Vorschlag, dass man sich als erstes beschäftigt, oder wo hat man so die grössten Hebel?
Ich glaube, grundsätzlich überhaupt mal das Finanzthema anzupacken, sich mal überlegen, was verbinde ich mit Geld. Sehr viel, gerade Frauen, haben auch mit dem Selbstwert noch so kleine Sachen, dass man nicht für sich einsteht, Lohnverhandlungen auch eher schwierig sind. Das ist für mich nach wie vor ein Thema, auch wenn ich Sachen, Preise verhandle, herstehe. Und das ist im Money Mindset. Also wirklich so ein bisschen das Selbstwert, aber auch was verbindet man mit Geld. Wenn man zum Beispiel denkt, Geld ist grundsätzlich schlecht oder macht die Leute zu schlechten Menschen, dann hält einem das davon ab. Darum mal ein bisschen sich selber hinterfragen, was man darüber denkt. Dann sicher mal das Budget erstellen, um zu schauen, was bleibt überhaupt übrig. Was kann ich? Eben vielleicht investieren, was geht in meine Altersvorsorge. Das wäre vielleicht dann auch der dritte Schritt, um mal so ein bisschen schauen, wie bin ich dort aufgestellt. Habe ich Glück in der AHV? Was läuft in meiner Pensionskasse? Wenn man Teilzeit arbeitet, sind ganz viele leider gar nicht angeschlossen in einer Pensionskasse, weil es dort eine Eintrittsschwelle gibt, ist bei 22'000 Franken. Und dann die dritte Säule, schauen, was mache ich dort. Dort vielleicht auch schauen, was habe ich für Produkte. Habe ich Produkte, die zu mir passen? Und dort kann man auch so ein bisschen den ersten Schritt zum Investieren machen. Dort gibt es ja wirklich Anbieter, wo das mega einfach machen, über eine App mit ein paar Fragen, die man beantwortet und wo man schon mal so ein bisschen an Börsenluft schnuppern.
Hast du
und im vierten Schritt einfach informieren, immer mehr Wissen konsumieren, eben sei es Podcasts, sei es Insta-Accounts, YouTube-Video. Ich finde immer so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, du musst ein Finanzbuch lesen, dann ist es vielleicht so ein bisschen der Ablöscher für die einen oder anderen. Aber wenn du einfach mal so mit kleinen Häppchen anfängst, finde ich, ist das ein mega guter Anfang.
Welche Podcasts oder auch YouTube-Kanäle kannst du da empfehlen? Jetzt nicht nur die von dir, oder sonst irgendwie Aktien mit Kopf oder doch irgendwie der Sparkoyote, was du vorher erwähnt hast?
Ja, Finanzfluss finde ich für den Anfang mega, mega gut. Dort lernst du halt wirklich auch sehr viel über ETFs und die kurzen Videos. Da gibt es die Schweizer Plattform Fintool, die hat gewisse Videos kostenlos, aber auch die, die kostet, sind, das ist ein Jahresabo schon 100 Franken, also ist nicht viel. Dort ist ein Finanzprofessor, der das in 3-4 Minuten Videos erklärt. Genau dann für die Schweiz sicher auch der Sparkoyote, der Erklärvideos hat, hat wirklich auch Tutorials, so wie gewisse Apps funktionieren oder Anwendungen. Ja, das sind so die drei, die ich mal mit auf den Weg geben kann. Finanzfluss hat auch einen Podcast. Genau, der Thomas von Sparkoyote hat auch einen Podcast für die, die Podcasts lieber sind. Ich bin wirklich gerade zum Anfang, gerade eben ETF, grosser ETF-Fan, finde ich, hat Finanzfluss schon mega viel Wissen drauf.
Kolja, seine Videos wird manchmal schon noch drin, wenn ich nicht.
Ich weiss, von wem du redest, aber nein, ich schaue eigentlich, er hat ja viel auch so Aktienanalyse und so Sachen und das schaue ich gar nicht. Und dann ist bei ihm ja glaube ich auch noch so ein bisschen so, dass er in der letzten Zeit ein bisschen eine lustige Abzweigung genommen hat und irgendwo auf, lebt er in Dubai oder in Zypern oder irgendwie so.
Ja, zu Mallorca.
Ja, nein, ich schaue eigentlich wirklich ich muss jetzt sagen, keine so Sachen, die auf sehr aktuelle Themen eingehen, in dem Sinn, dass ich eher mich für das Gesamtgeschehen interessiere. Aber eher vielleicht in so ein Marktupdate oder vom Finanzfluss geht es mit wie heißt es, Professor Goldgraf zusammen das Marktgeflüster, der Podcast, der jede Woche kommt, wo sie einfach so redet, was in dieser Woche passiert ist. So Sachen höre ich eher, mit eben so spezifische Analysen oder Meinungen.
Ja, was mich beim Finanzfluss, ich finde Finanzfluss gut, er hat so viele so Einstiegssachen, wo man machen kann, aber ich finde, es wiederholt sich sehr stark mit der Zeit. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber man hat doch irgendwie das Gefühl, es wird zum x-ten Mal wieder irgendwie ein ETF erklärt oder irgendwie geschaut, wie man am schnellsten zu 100'000 im Depot kommt. Und es ist dann doch mit der Zeit irgendwie sehr wiederholend. Oder nimmst du es nicht so wahr?
Doch, das ist sicher zum Teil so, aber das hat wahrscheinlich eben auch damit zu tun, dass ich sehr eine passive Strategie fahre und das andere wie gar nicht brauche, wo laufend vom Markt eingegangen wird. Oder wenn es mich interessiert, ich mich dann eher nicht auf YouTube informieren, sondern vielleicht eben mal bei dem Market oder bei einer Finanz- und Wirtschaft oder so.
Jetzt haben wir vorher darüber geredet, wie man starten würde. Hast du das Gefühl, es macht für fast alle Leute eigentlich Sinn, wenn man mal startet, eben als erstes mit der Säule 3a zu starten, jetzt bei uns in der Schweiz. Weil die Leute starten immer gerne irgendwie mit einer Einzelaktie oder weiss nicht was. Oder dort, wo sie die grössten Hebel haben. Aber ja, ich glaube, für die meisten kann man das schon so sagen, es macht Sinn, mal Säule 3a abzudecken.
Ja, es gibt schon so Stimmen, die sagen, wenn du halt jung bist und gar noch nicht so viel Steuern zahlst, lohnt sich eigentlich nicht, weil der grosse Vorteil von der Säule 3a eigentlich die Steuersparnis wäre. Auf der anderen Seite, du hast gute Gewohnheiten etablieren und eben, es ist halt nicht möglich, dort mega viel Schnellschüsse zu machen, weil es in dem vorgegebenen Rahmen ist. Von dem her finde ich, es ist schon eine gute Möglichkeit und es schadet sicher nicht. Wenn jetzt aber jemand sagt, hey, ich habe wirklich nur 100 Franken im Monat und ich verdiene auch gar nicht viel, das lohnt sich nicht, kann man sicher auch mal selber anfangen. Aber ja, ich bin grosser Fan von ETF, also von Fonds, wo ganze Blumensträuße, Aktien umfassen und nicht von Einzeltiteln. Verstehe aber die Faszination, die Einzeltitel ausüben. Ich habe das auch ausprobiert, aber auch die Statistik sagt, dass die meisten Leute besser fahren mit Fonds bzw. ETF. ETF einfach, weil das war übrigens der Gecko in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Nein, okay. Genau, ETF einfach, weil es günstiger sind, wenn der Fonds, wie vielleicht in der Bank im ersten Moment angeboten wird. Die sind wirklich massiv viel günstiger, sind aber auch passiv. Und von dem her finde ich das für die Steiger auch vom Risiko her sehr spannend, weil es einfach gerade auf sehr viele verschiedene Unternehmen abgestützt ist.
Da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Modelle. In dem Auto gibt es keinen Tipp oder keine Empfehlung für einen einzelnen Fonds von irgendeinem Anbieter oder so. Aber es gibt ja verschiedene aufgebaute Fonds. Was empfiehlst du da? So einfach wie möglich? Oder irgendwelche Nachhaltigkeitsfonds? Oder ja?
Ja, und das ist die Antwort, die ich am meisten hasse in der Finanzbranche. Es ist mega individuell, weil mit dem kann niemand etwas anfangen. Ich glaube im Grundsatz, wenn du eigentlich gar nicht groß Lust hast, dich damit zu befassen, dann so einfach wie möglich. Und auch grundsätzlich, je einfacher es ist, umso besser erinnerst du dich auch daran, was das Ziel dahinter war. Ich habe jetzt zum Beispiel Sachen im Depot, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, was genau meine Überlegungen komplex sind, die ich angefangen habe. Weil es einfach schon so lange her ist, dass ich nicht mehr weiss, was habe ich gedacht, wo geht die Aktie durch? Oder was ist jetzt da ganz genau der Plan? Also ich wünsche mir, ich hätte meine Notizen gemacht, aber halt einfach alles Ganze wirklich so einfach wie möglich halten. Und da ich eben weiss, dass unter anderem auch auf mich Einzelaktien schon grosse Faszination ausüben, finde ich Core Satellite Strategie recht cool. Dort machst du einen Kern aus vorzugsweise ETF oder einfach etwas, das sehr stabil ist, auch nicht so schwankungsanfällig ist, weniger Risiko hat und kannst rundum so einzelne Lieblingspositionen haben sie in der Finanzwelt nicht so gern, wenn du es sagst, aber sind wir ehrlich, alle haben irgendwelche Sachen, sagen wir, die uns faszinieren und dass dann die kannst du dazu nehmen, das können halt einzelne Aktien sein oder es können auch ETF sein auf bestimmte Sektoren oder Themen, wo man wie eine Wette eingeht, dass die sich besser entwickeln.
Was ich mir manchmal schon frage, ist, wenn jetzt jemand top motiviert ist, um 10% in Krypto zu stecken und aber null motiviert ist, 100% in einen ETF zu stecken, dann macht es auch einfach Sinn, dass er das macht, wenn er es dann überhaupt macht, statt dass er dann einfach keine Lust hat und es nicht macht. Das ist doch schon mal besser, wenn er sein Geld investiert, statt dass er einfach nichts macht. Also wir können es jetzt auch auf eins zu Aktien beziehen.
Ja, aber der Knackpunkt ist wirklich die, dass wenn viele Leute, wenn sie sich einen Finger verbrennen, weil sie es nicht ganz komplett verstanden haben oder nicht sich, ja, oder die falsche Entscheidung getroffen haben, dass sie nachher einfach sagen, das ganze Teufelszeug, ich lege das gar nicht mehr an und das eigentlich das Umgekehrte ist von dem, was man möchte.
Mhm. Ja, das sehe ich. Wie wichtig ist es bei dem, die ganze Buy-and-Hold-Strategie, also nicht irgendwelche Sachen aus Emotionen raus wieder zu verkaufen, also zum Beispiel Krypto kommt ja jetzt wieder ein bisschen.
Jetzt müssen alle wieder dabei sein.
Genau, ja. Und wie wichtig ist das zum Beispiel, oder wie sagst du das denen, die dir folgen, dass man eben auch nicht aus den Emotionen raus irgendwelche Verkäufe macht, die eigentlich nicht nötig wären gewesen?
Ja, aber der grosse Knackpunkt, so hinter Buy-and-Hold, ist eigentlich so die ganze Börsenpsychologie, dass man sich selber ein bisschen kennt und eben seine Emotionen im Griff hat, das sagst du schon richtig. Und zwar darf man dort auch nicht vergessen, dass Gier auch eine Emotion ist, wo der Börse irgendwie einfach so ein bisschen besser angeschaut wird als Panik. Aber die ganze ich werde über Nacht reich Sachen oder ich will jetzt möglichst schnell, möglichst viel Geld, lockt sehr viele Leute an und es funktioniert in den meisten Fällen nicht oder ist sogar irgendein Scam. Und Buy and Hold ist für viele nicht so leicht zu verstehen, weil es ist so einfach. Das Einzige, was es braucht, ist Geduld. Du musst einfach irgendwie einen 10-Jahre Zeithorizont haben und den Zinseffekt wirken. Und es klingt wie einfach und die meisten haben nicht so viel Geduld. Und darum, ich glaube, die eigene Emotion im Griff haben, ist wieder der Knackpunkt und auch einer der grössten Fehler, der passiert. Weil wir haben jetzt vorhin schnell Krypto angesprochen. Niemand will in Krypto investieren, wenn es nicht läuft. Dann hört man es auch nicht, dann hört man es auch bei den Zeitungen nicht. Und sobald es wieder hochgeht und es eigentlich teuer ist zum Einsteigen, dann wollen alle kaufen. Und genau so ist es ja jetzt wieder. Krypto ist so ein gutes Beispiel, um das zu erklären. Und die Medien spielen ja auch einen Teil dazu bei. Sie berichten ja auch entweder einfach, wenn es aufgeht und eben zeigen dann, es läuft, oder wieder, wenn es ganz unten ist und dann all die schlimmen Storys von denen, die Geld verloren haben und oh, die sind ja so doof und so. Aber es gibt ja ganz viel dazwischen. Und ich finde, das ist wirklich so ein bisschen das, was man sollte anstreben. Vielleicht auch mit einem Sparplan kannst machen, einfach deine Emotionen kennen, aushalten und vielleicht auch realistische Erwartungen haben.
Mhm. Also ich habe das Gefühl, die Medien spielen eine sehr grosse Rolle, weil eben dann, wenn es eigentlich interessant wäre zum Kaufen, schreibt niemand irgendetwas. Mhm. Und sobald es irgendwie ein neues 18 Monate hoch erreicht, schreiben alle, der Bitcoin hat ein neues 18 Monate hoch erreicht. Und dann ist so zuerst dann, sobald ich mal Bitcoin 10% an den Tag mache, dann fange ich an zu investieren, kurz bevor er wieder runtergeht. Und dann denkt man sich so, ja, teilweise sind es ja Leute, die sich eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen und das trotzdem dann machen. Dann frage ich mich so, ja, wie kann das sein? Und das andere, was du angesprochen hast, ist ja spannend eigentlich nicht, weil die Leute sich für Krypto interessieren oder auch für Einzelaktien, sondern weil dort einfach die Renditeversprechung dahinter wahrscheinlich auf eine kurze Frist und vielversprechend ist jetzt im Vergleich eben zu einem ETF, ja.
Ich glaube, das sind genau die zwei Punkte, die du ansprichst. Das eine ist Gier, oder? Eben das Renditeversprechen, dass man irgendwie denkt, oh, das klingt so gut, da will ich dabei sein, das muss wahr sein. Und dann einfach ein bisschen weit die Augen davor verschließt. Und das andere, warum die Leute immer wieder einsteigen, obwohl sie es eigentlich nicht besser wissen, ist ja die FOMO. Ich weiss nicht, genau, ob das auch passiert ist. Aber ich habe auch schon das Gefühl gehabt, oh, jetzt habe ich noch Geld dort liegen und ich will doch jetzt auch und ich hätte letzte Woche Zellen kaufen, aber wer weiß, ob der Bitcoin jemals wieder so tief runtergeht. Also ich kaufe jetzt einfach, oder? Und ich glaube, das ist die FOMO, oder man hat es bei Nvidia auch gut gesehen, das Jahr, oder? Mhm. Ja, weil in dem Moment, wo die Medien darüber berichten, ist es eigentlich zu spät.
Mhm. Ja, oder auf Facebook in den letzten Monaten, aber ja, sobald, eigentlich, wenn der Artikel liest, ist irgendwo, ja, man sicher, wenn du auf SRF liest und dann siehst, ja, aber zum Beispiel Nvidia hat jetzt so und so eine hohe Marktkapitalisierung, wärst sicher, jetzt würde ich nicht mehr kaufen.
Ja.
Ja, du hast angesprochen wegen FOMO, Fear of Missing Out. Ich glaube, mir ist das wahrscheinlich am meisten irgendwie passiert bei so Altcoins, wo du so gedacht hast, ja, kann ich mal testen, was auch immer. Aber auch da, ich habe das Gefühl, wenn du es dann nicht verkaufst, wenn es 90% im Minus ist, sondern halt auch da mal einfach Buy and Hold machst, ist dann am Schluss irgendwann, je nachdem, wenn es nicht gerade ganz, ganz speziell einen Coin gekauft hast, nach vielleicht ein paar Jahren oder so, oder nach ein paar Monaten, dann auch gar nicht mehr so schlimm, wie es auf den ersten Augenblick gewirkt hat.
Wobei ich das eher vielleicht bei einem Unternehmen würde noch sehen, weil beim Unternehmen hast, außer wenn es bankrott geht oder Betrug ist, wie es zum Beispiel bei Wirecard war, hast du immer noch so ein Unternehmen, das Substanz hat und das sich über die Jahre vielleicht eben wieder erholt oder wieder etwas Neues erfindet und mit dem wieder Geld verdient. Unter Umständen kommst du auch noch Dividenden über, die sich
Genau,
ein bisschen federn. Genau.
ja, das ist definitiv so. Jetzt habe ich den Gecko gehört. Was sind deine grössten Fehler gewesen beim Thema Investieren?
Ich glaube, der grösste klingt mega doof, aber es ist wirklich der grösste, und zwar nicht anfangen. Und ich würde auch sagen, ja, es ist keine Entschuldigung, aber in meinem Umfeld war es halt wirklich so ein bisschen die Devise gewesen, investieren ist etwas Böses, es ist wie ein Casino und das ist etwas, was die Reichen machen. Ich glaube, das war wirklich so der erste grosse Knackpunkt gewesen. Und dann, als ich angefangen habe, habe ich eigentlich so jeden Fehler quasi mitgenommen, den du kannst machen. Aber ich habe auch zum Beispiel mal, vielleicht hast du das auch noch gesehen, man sieht es nicht mehr so viel, aber vor etwa 4, 5 Jahren sind auf Insta mega viele so Posts gewesen, jeden Monat Dividende mit diesen drei Aktien. Und das ist, wo die amerikanischen Unternehmen jedes Quartal Dividende auszahlen, hast du nachher mit drei Aktien schon jeden Monat Dividende.
Genau, ja.
Und ich habe dann zum Beispiel gefunden, das ist mega cool, das mache ich jetzt auch und habe von dem mich beeinflusst in meiner Auswahl. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, es gibt Leute, die sagen, Dividende sind für sie mega motivierend. Ich finde, so mit den Beträgen, die ich angefangen habe, habe ich dann irgendwie so 1,60 Dollar Dividenden bekommen, an einem Tag im Monat. Das hat mich jetzt nicht wahnsinnig motiviert. Und zudem ist es wirklich kein Auswahlkriterium, ob man Dividenden bekommt oder nicht. Das kann ich dazulernen. Und dann eben so ein bisschen die Tipps hören online, also beziehungsweise alle Tipps hinterfragen, auch im Umfeld. In einem Familienfest kommst du vom Onkel noch Aktientipps über und auf YouTube gibt es eben auch mehr oder weniger verlässliche Informationsquellen und da wirklich immer alles hinterfragen und hinterfragen, was ist die Intention dahinter. Und es gibt auch Informationen, die ist mega gut aufbereitet, aber hat dahinter die Idee, dass ich handeln soll, weil die Unternehmen, also die Banken, verdienen ja Geld, wenn ich handle. Darum eine Buy-and-Hold-Strategie ist eigentlich das Langweiligste, weil sie keine Gebühren generiert. Und da gibt es wunderbar aufbereitete Berichte und Sachen, wo ich dann auch denke, oh, das Unternehmen, das klingt mega toll. Ich sollte das unbedingt kaufen, aber eigentlich sollte ich einfach an meiner Strategie festhalten, die ich habe. Und eben die Medien, die du gesagt hast, spielen auch eine grosse Rolle. Jetzt haben wir dann wieder Januar. Dort ist es wirklich immer sehr toll zu lesen. Die 12 erfolgreichsten Aktien 2023. Und ich meine, im Rückblick kann ich dir das auch sagen. Ist nicht so schwierig. Aber das sind halt so die Clickbait-Artikel, wo man sich dann vielleicht auch, wenn man am Anfang noch nicht so viel weiss, lässt beeinflussen. Und eben immer sehr dramatisch. Immer, es ist mega gut oder es ist mega schlecht. Und ich glaube, am Anfang habe ich auch Mühe gehabt, um das einzuordnen, weil es für mich wie eine neue Welt war und auch eine neue Sprache. Und dort würde ich schon inzwischen sagen, ich würde viel mehr bei mir bleiben und bei meiner eigenen Meinung, weil ich ja weiss, was zu mir und zu meinem Leben passt.
Ja, definitiv, ja. Sind deine russischen Einzelaktien die grössten Fehler gewesen, oder?
Vom Betrag her, ja. Außer dass ich halt, der Einstieg ist ja so ein bisschen, das habe ich jetzt am Anfang nicht erwähnt, warum ich mich mit dem Geld habe, befassen ist, weil ich eine Säule 3a-Lösung hatte, die nicht zu mir gepasst hat, wo ein Versicherungsprodukt war und ich habe 6'000 Franken verloren, um mich dort freikaufen.
Ja.
Von dem her ist finanziell sicher das der grösste Schaden gewesen, weil ich bei Einzelaktien zum Glück immer sehr kleine Positionen, also für mich kleine Positionen, ist auch wieder sehr relativ, darum auch immer der Spruch, es ist individuell. Aber bei den Einzelaktien habe ich Pakete von der Größe her, wo mir zwar wehtun, wenn etwas passiert, aber wo ich verkraften kann. Und das ist so grundsätzlich auch das, was ich würde empfehlen beim Einstieg oder grundsätzlich, wenn man halt das Risiko abschätzt, dass es zwar ein Betrag sein soll, wo nicht angenehm ist, wenn du verlierst, aber wo du definitiv kannst verkraften kannst. Von dem her, die zwei russischen Titel, die ich hatte, sind immer noch in meinem Depot. Mit denen kann man nichts machen.
Ist so wie ein
Das ist
Mahnmal dort.
ja, genau, die bleiben jetzt einfach ein bisschen hängen. Sind auch sehr gute Dividendenzahler gewesen. Das Wiesen ist das eine, wäre mega gut gelaufen. Das Unternehmen wäre mega gut dran gewesen. Und der dritte, oder ja genau, der drittgrößte Verlust war die Wirecard-Aktie, die ich auch hatte. Das war ein Betrug gewesen. Und dort war sicher auch ein bisschen Gier, wenn man gesehen hat, die Aktie ist mega hoch bewertet und dann hat es erste Gerüchte gegeben, dass dort könnte Betrug sein und so. Dann ist die Aktie mega gefallen und ich habe gewusst, durch vorherige Jobs, dass es Regulatorien gibt, dass die gewisse Bücher müssen prüfen, dass es Auditoren gibt, die müssen abnehmen. Und ich habe gefunden, ja, wenn, ich glaube, es war EY gewesen, wenn die abgenommen haben, dann wird das schon stimmen, dann können die Gerüchte nicht wahr sein.
Ja, ich
Hat sich
glaube,
als falsch herausgestellt.
und KPMG hat es dann nicht auditiert, irgendwie so.
Ja, irgend so, genau. Es war irgendwie ein riesen Drama gewesen und es hat jedenfalls, es ist wirklich ein Betrug, also für die, die Geschichte nicht kennen, es gibt mega coole Doku, ich glaube aktuell ist sie auf Netflix, die ist besser als jeder Thriller auf Netflix, ist aber leider echt. Und eben, ich habe dann dort auch, wo die Aktie schon am Sinken war, und seitdem ins fallende Messer gegriffen und habe dann am Schluss, ich glaube, die Aktie ist noch gelistet, aber faktisch ist das Unternehmen eigentlich bankrott, weil wirklich nichts dahinter gesteckt ist. Es ist alles aufgeblasen.
Ja, ich glaube mehr oder weniger. Ja. Enron-Aktie hast du aber nicht gehabt, in dem Fall.
Nein, ich glaube, so lange bin ich noch nicht dabei. Aber sonst so alles mitgenommen, was ich konnte. Aber ja, das wäre auch so ein Betrugsskandal gewesen, wo es Bilanzen gefälscht hätten.
Ja, genau. Ja. Wie teilst du oder was empfiehlst du, wie man das aufteilt? Also, es ist ja meistens so als Kuchendiagramm abgebildet, irgendwie, sagen wir 50% ETFs, 30% was auch immer. Wie machst du dir das selber, so eine Aufteilung? Oder was empfiehlst du?
Es ist mega, mega fest abhängig davon, wie viel Geld das du zur Verfügung hast und wie dein Risikoprofil ist. Und ich glaube, dort ganz realistisch gesehen, muss jede Person für sich selber mal hersetzen. Und ich habe wirklich angefangen, ganz viel von diesen Kuchendiagrammen zu zeichnen und geschaut, was fühlt sich für mich gut an. Und dann war halt wirklich irgendwie zuerst mit dem Kern angefangen und nachdem ich den Kern gemacht habe, dann geschaut, okay, was möchte ich vielleicht rundherum noch und wie gross soll das sein? Bei mir ist die Regel kennen von den Satelliten, sollte mehr als 5% sein. Kann man auch anders machen. Aber das ist einfach so Faustregeln.
Was ist für
Das
dich ein Satellit? Das ist irgendwie Krypto.
ich habe Krypto als Satellit, ich habe aber eben auch Einzelaktien als
Ja.
Satelliten und sogar Themen-ETFs.
Ja.
Ja. Die sind jetzt aktuell ein bisschen grösser als die 5%, aber eigentlich seit 2 Jahren fokussiere ich mich wirklich darauf, den Kern zu stärken und bin eigentlich dort am Zufüttern und nicht mehr am anderen aufbauen, weil nach Corona, wo alles so günstig war, habe ich wirklich mega viele Einzelaktien günstig nachkaufen oder vermeintlich günstig. Und am Anfang hat ja das ausgesehen, als hätte man das voll im Griff, weil einfach alles aufgegangen ist und noch die Zeiten dann schwieriger geworden sind, habe ich gemerkt, ja, ein bisschen mehr Analyse wäre zum Teil schon nicht schlecht gewesen. Darum jetzt wieder zurück. Oder, ja, ich habe nicht mit ETFs angefangen, ich habe wirklich mit Einzelaktien auch angefangen. Aber so ein bisschen mehr der Fokus auf ETF. Und eben so zu der Gewichtung. Ich meine, 70-30, also 70% wie sagst du, Developed World und 30% Emerging Markets. Ist ein Klassiker, den ich jetzt per se nicht schlecht finde. Er ist einfach im Unterhalt. Du hast schon mal sehr viel abgedeckt. Und für die, die es noch einfacher wollen, wirklich einfach ein MSCI All World oder FTSE All World, heisst er so, ich glaube. Also einfach die eine ETF-Lösung, wo du mega viele Unternehmen auf einen Schlag drin hast, finde ich auch absolut okay. Will, und dann kommst du zu dem Punkt, du sagst, lieber ich fange an, und das ist mega einfach und simpel, weder ich tue mich da in die Analysis Paralysis hineinbegeben, wo ich noch 100 Millionen Sachen sehe, die ich auch noch könnte. Denn meistens ist es ja auch so, am Anfang, man hat ein beschränktes Kapital zum Anfang. Ich finde immer, man kann dann lieber mal anfangen und später das noch ausbauen, weil eben, irgendwann kommen noch Kryptos dazu und dann könnte man noch ein bisschen Gold kaufen und Sachanlagen und das und dieses. Man kann sich ja da endlos vertun. Darum finde ich dann immer lieber einfach mal anfangen und anpassen und ergänzen kannst du immer.
Ja, und du kannst auch noch mit irgendwie 7 Leuten besprechen und dann wirst du wieder 7 neue Meinungen haben und am Schluss hast du
Ja.
nichts gemacht.
Ja.
Genau.
Und wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Von dem her finde ich es mega spannend, sich auszutauschen. Aber du wirst, wie du sagst, ganz genau sagst, 7 Meinungen haben. Einer wechselt vielleicht sogar noch die Meinung und wissen tun wir es alle nicht.
Genau. Und der, ja, und der, einer von diesen 7 würde ich auch noch sagen, wenn du in Kryptos investierst, hast du die Kontrolle komplett verloren. Und dann kannst du das auch wieder komplett in Frage stellen. Darum, ja,
Ja.
und es haben ja viele auch gute Argumente dafür, für ihren Punkt. Das ist ja nicht so, als würde sie einfach irgendetwas behaupten, sondern haben teilweise Argumente, wo du musst sagen, ja, das ist eigentlich ein fairer Punkt, aber am Schluss musst du irgendwie deine eigene Meinung machen. Vielleicht so
Absolut.
zum Abschluss. Kann man mit mehr Einkommen alles kompensieren oder kommt es am Schluss doch eben auf die Sparquote drauf an?
Ich finde schon, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man mit dem Geld umgeht, also richtig Sparquote, weil wenn man mit kleinen Beträgen schon sparen kann, kann man es auch mit grossen. Und wenn es einem mit kleinen Beträgen schwerfällt, überhaupt etwas auf die Seite zu tun, dann wird einem das wahrscheinlich auch später schwerfallen, mit dem Hinweis, was ich schon am Anfang mal gesagt habe, mit der Gewohnheit etablieren. Also wenn du oder es gibt ja so die Theorien, die sagen, unter anderem von Finanzfluss, dass du vor 30 gar nicht musst anfangen sparen, weil es lohnt sich nicht, weil die Beträge sind nachher so gross, dass du wieder kannst aufholen. Aber wenn du dann bis 30 nie gespart hast und eben mega schlechte Sparquote hast, glaube ich, wird es mega schwierig, dann plötzlich zu sagen, ich schränke mich jetzt ein und ich habe jetzt ein Budget und ich tracke jetzt ein Budget, weil du das einfach nicht gewöhnt bist. Zudem hast du vielleicht auch, eben, man sagt, wenn du jung bist, willst du reisen und so, später hast du dafür vielleicht Familie und mehr Verpflichtungen. Ich bin absolut dafür, dass man es eher beim Sparen ansetzt. Klar, auch mit dem Ziel, das Einkommen zu erhöhen und mehr können zu investieren. Aber ich glaube, nur das Zweite ist schwierig.
Weil ich glaube, es ist schon zu einem grossen Teil eine Gewohnheit, die du musst haben, dass du das angewohnt hast. Ich möchte so und so viel pro Monat sparen und das können investieren, das können auf die Seite legen, das in meine Säule 3 anstecken. Wenn du das nicht angewöhnst, ich meine, du hast genug Optionen, um auch das doppelte Einkommen später loszuwerden, wenn du das nicht im Griff hast.
Voll, ja. Und ich glaube auch, weißt du, jetzt, wenn du denkst, wie viele Fehler was ich gemacht habe, ich meine, das ist ja auch alles Zeit und Geld, wo ich ja, vielleicht jetzt, wo es blöd gelaufen ist. Aber ich bin ja froh, dass mir das jetzt passiert und dass mir das mit kleinen Beträgen passiert und habe ich die Zeit können nutzen, dass wenn ich jetzt größere Beträge habe, dass ich dann die cleverer kann nutzen.
Genau, ja. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche weiterhin angenehme und erholsame Ferien in Vietnam.
Danke vielmals. Tschüss zusammen.
Das war es mit der 58. Folge vom Podcast Tête-à-Tête unter Angela Mugint. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde es mich freuen oder natürlich auch sonst, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify gebt. Und sonst möchte ich nicht mehr viel länger werden, wünsche euch schöne Festtage, geniesst es, esst gut, lasst es euch gut gehen. Und dann hoffentlich bis in einer Woche auf eine neue Folge vom Podcast Tête-à-Tête. Ciao zusammen, macht's gut.